Herr Mayer, Sie als Gesundheitsdezernent gehören ja auch zu denen, die sich früh für den Mund-Nasen-Schutz stark gemacht haben. Eine Lehrerin einer Frankfurter Schule hat uns geschrieben, sie fragt, wie sollen Lehrer eigentlich 4 Stunden Unterricht halten mit einer Maske über Mund und Nase? Das ist extrem anstrengend und die Schülerinnen und Schüler sehen kaum die Mimik der Lehrer. Also es gibt ja keine Maskenpflicht für Lehrerinnen und Lehrer, aber doch zumindest die Idee, auch Ihre Idee, das doch so zu machen.
Das Thema Maskenpflicht ist ja daraus resultiert, dass wir gemerkt haben, wir müssen an anderen Stellen auch wieder zu einem Stück mehr Alltagsbetrieb zurückkehren. Und das Ganze kann nur klappen, ohne wirklich auch ganz fürchterliche Rückfälle in Sachen Corona-Infektion, wenn wir jetzt konsequent alle Masken tragen. Da kommt es nicht darauf an, dass jeder Einzelne möglichst perfekt ist, sondern dass ganz, ganz viele Masken tragen. Und ich weiß, wie unangenehm das ist. Das geht mir nicht anders. Aber da muss man was draus machen.
In eine ähnliche Richtung geht die Frage von Elke aus Lohfelden. Sie hat uns diese Frage geschickt. Müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Supermärkten und so weiter während ihrer Arbeitszeit Masken tragen? Das wären ja im Schnitt 7 Stunden am Stück. Ja, Sie haben es auch gerade gesagt, schon mal eine Maske getragen hat, einen längeren Zeitraum, weiß, das kann unangenehm sein.
Wir haben hier in ganz vielen Geschäften mittlerweile diese Plexiglas-Abtrennungen und da machen wir es zum Beispiel auch auf Seiten der Stadt so, dass wir sagen, wenn ein Bürger, eine Bürgerin und dann die städtischen Mitarbeiter durch eine Plexiglasscheibe getrennt sind, das ist ausreichend an Infektionsschutz und dann muss man dahinter nicht auch noch mal eine Maske tragen.
Vivian Koppes hat Alltagsprobleme mit der Maske. Klar, man kommt nach Hause, will nochmal weg einkaufen, muss nochmal los, weiß nicht wohin mit der Maske zwischendurch. Und sie fragt, darf ich eigentlich ein paar Stunden später nochmal mit derselben Maske einkaufen gehen, ohne dass ich mit ihr irgendwas gemacht habe, also sehr heiß gebügelt, desinfiziert, gewaschen?
Mit diesen Mund-Nasen-Bedeckungen oder Alltagsmasken, wie das jetzt auch immer heißt, ist das natürlich eine Sache, die bieten nicht den Schutz, den zum Beispiel jetzt Pflegekräfte oder Ärzte in Krankenhäusern haben müssen. Und diese Frau, die jetzt hier gefragt hat, die muss sich natürlich klar machen, es gibt in diesem Zusammenhang Restrisiken. Das sagen alle Fachleute, das ist vollkommen klar. Aber man kann dadurch, und das muss man sich immer klar machen, es dreht sich darum, möglicherweise bin ich selbst infiziert und durch diese Alltagsmaske wird ein Stück von meiner feuchten Aussprache oder von meinem Husten oder von dem, was ich ausatme, jetzt einbehalten und zurückgehalten. Und dadurch wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Corona sich immer weiter ausbreitet.
Dieselbe Frau meint auch, Viren könnten doch genauso gut auf der Kleidung festsitzen. Warum sollte man denn Viren nur in einer Maske zurückhalten?
Also ich habe von den Infektiologen gelernt, die Schmierinfektion, wie das dann so schön heißt, das ist nicht das Problem. Das ist theoretisch die Möglichkeit einer Übertragung und das wird niemand ausschließen können. Aber das ist extrem unwahrscheinlich, so sagen es uns die Infektionen. Und deswegen bringt, glaube ich, und das können wir ja zum Beispiel von der Stadt Jena lernen, die ganz früh mit diesen Alltagsmasken begonnen haben, das bringt wirklich was, wenn alle sich dran halten.
Zwei Hörer haben eine sehr interessante Frage, und zwar Mario Longobardi und Martin Keindl. Sie argumentieren, dass die Maskenpflicht beispielsweise in Bus oder Bahn nicht funktioniert, wenn jemand eine FFP2- oder FFP3-Maske trägt. Das seien Masken für medizinisches Fachpersonal, und beide Hörer sagen, dass diese Masken nur den Träger selbst schützen, seine Abluft aber gehe ungefiltert durch das Ventil dieser Masken raus, also inklusive der Viren. Die Frage der beiden Hörer, müssten diese Masken nicht im öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften verboten werden?
Also eins mal vorneweg, die FFP3-Masken, die sind momentan Gold wert und die sind viel zu schade, als dass sie in U-Bahnen und S-Bahnen getragen werden. Die brauchen wir in unseren Krankenhäusern und möglicherweise in Alten- und Pflegeheimen viel, viel dringender. Aber diese Frage hier lässt eines außer Acht. In aller Regel sind hier diese FFP2- und 3-Masken sowohl mit einem Ein- und einem Ausatemventil sehen. Es gibt einzelne Exemplare, die haben tatsächlich nur das eine, aber das sind ganz spezielle Fälle. Das heißt, in der Regel ist dort bei diesen FFP3-Masken ist es der eigene Schutz und der Schutz für die anderen, der da verbunden wird. Aber Das lassen wir besser in den Kliniken.
Johanna Georg fragt, es gibt ja immer wieder Hinweise, dass sogenannte Alltagsmasken auch wirklich sachgerecht verwendet werden sollten. Und sie fragt, welche Rolle spielt hierbei der Nasenbügel? Aus welchem Material sollten die selbstgenähten Masken sein? Und noch eine dritte Frage hinterher, dass diese Masken dann nicht mehr in der Waschmaschine waschbar sind, das liege doch auf der Hand, oder?
Da merkt man, da kommen jetzt die Praktiker dran. Und das finde ich erstmal ganz super, dass viele Leute jetzt ganz kreativ sind. Aber natürlich gehört die Frage mit dazu, da stellt sich ja schon jeder, der ein Kleidungsstück dann auch kauft, wie wasche ich das anschließend? Und natürlich ist da zum Beispiel die reine Baumwolle oder zumindest mal 95% Baumwolle, das kann ich dann im Extremfall auch kochen. Das ist da ganz hervorragend. Also das mit den Gummis ist dann mit dem 95 Grad waschen ein bisschen schwierig. Aber es tut zum Beispiel auch ein Draht in so einem Zusammenhang. Aber meine Güte, wenn das Gummi dann nach ein paar Mal kochen dann futsch ist, dann macht man halt was Neues. Aber es sollte einem einfach gut passen. Und noch einen ganz praktischen Tipp. Es reicht aus, wenn man 5 Minuten sowas in kochendes Wasser legt. Also ich muss gar nicht jetzt mit meinen 3 Alltagsmasken eine komplette große Waschmaschine dann füllen und die 1,5 Stunden bei 95 Grad laufen lassen. Es reicht 5 Minuten kochendes Wasser.
Also ein ganz praktischer Tipp von Ihnen. Und da gibt es noch eine Zusatzfrage von Frau Georg. Gibt es anerkannte Tests, welche Stoffe für selbstgenähte Masken am effektivsten das Virus zurückhalten können?
Also da gibt es jetzt alle möglichen Perfektionisten. Und wie gesagt, das sind dann nachher die Unterschiede im Prozentbereich. Also da würde ich sagen, wenn die Leute sich mit dem einen oder dem anderen Stoff wirklich wohlfühlen und ihn tatsächlich tragen, dann ist das viel entscheidender, weil das, was ich schon vorher gesagt habe, 100% Sicherheit gibt es mit diesen Alltagsmasken definitiv nicht, sondern am besten, es entsteht so eine Volksbewegung. Es entsteht zum Beispiel Wettbewerbe, wer hat wirklich die schickste Maske und vielleicht auch so etwas wie Maskenmode, aber dann auch bitte schön tragen und nicht nur irgendwo in die Vitrine stellen.
Herr Mayer, Sie sind Gesundheitsdezernent der Stadt Frankfurt, stehen auch für Politiker, für Kommunalpolitiker. Und Wolfgang Elfinger möchte konkret von Ihnen wissen, wieso hat man Masken eigentlich erst als unwirksam erklärt und führt nun eine Maskenpflicht ein?
Erstens mal, keiner von uns hat Corona gelernt. Wir lernen momentan alle weiter. Und auch ich lerne jeden Tag weiter. Und ich glaube, das sollte man auch zugeben. Und mir sind die Leute am sympathischsten, die zum Beispiel auch dann wirklich im Laufe dieses Prozesses was dazulernen. Und zum Beispiel merken, da hat jemand anders eine gute Idee und merkt, die funktioniert. Und dann gibt es noch ein paar Forschungsergebnisse. Und dann sagt man so. Und jetzt gehen wir alle zusammen in diese Richtung. Am Anfang kam so dass die Leute so ambivalent waren bei diesen Alltagsmasken, weil das Ganze kam aus den Hygieneregeln der Krankenhäuser. Und in den Krankenhäusern, da braucht man OP-Masken, da braucht man diese ganzen FFP2- und 3-Masken, die wirklich sehr teuer und aufwendig sind. Und dann hat man auf einmal gemerkt, aber das funktioniert im Alltag nicht, das funktioniert nicht in UnS-Bahn. Und daher kommt so ein bisschen, dass wir alle was dazugelernt haben, ich auch.
Eine Hörerin, die ihren Namen hier im Radio nicht genannt haben wollte, schildert uns diesen Fall. Ich arbeite in einem Krankenhaus mit nicht infektiösen Patienten. Meine Arbeitskollegin war 2 Wochen in Quarantäne, da ihr Vater positiv getestet worden war und auch stark erkrankt war. Ihre Abstriche waren nun negativ und sie zeigte keine Symptome. In ihrer Quarantänezeit hat sie sich aber durchgehend um die Eltern gekümmert. Jetzt arbeitet sie wieder auf Station im Krankenhaus. Wir haben keinerlei Mundschutzpflicht, obwohl wir weder untereinander als Kollegen noch zu unseren Patienten Abstand halten können. Was hat die Quarantäne gebracht, wenn täglicher Kontakt zu einem stark Erkrankten bestanden hat? Ist man nicht trotzdem ansteckend, auch ohne Symptome und negativen Test?
Also erstens mal sollten sich wirklich alle so verhalten, als ob sie positiv wären. Die Frage ist ein bisschen schwierig für mich zu beantworten, weil ich jetzt nicht weiß, wo diese Hörerin dann im Krankenhaus gearbeitet hat. Weil auch im Krankenhaus sind natürlich die Regeln sehr, sehr unterschiedlich und man hat nicht überall dann den maximalen Schutz. Ich würde in so einem Fall sagen, sie soll sich wirklich an ihre Vorgesetzten in der Klinik wenden und dann zu sagen, hört mal, Ist das denn verantwortbar, so wie wir das hier machen? Und das müssen dort die Hygienebeauftragten, die es in den Krankenhäusern gibt, sei es im pflegerischen oder im ärztlichen Bereich, müssen die erklären können und müssen genau darlegen können, warum diese Regel an dieser Stelle im Krankenhaus richtig ist.
Barbara Glock, ebenfalls eine Hörerin. Sie steht stellvertretend für viele andere, die sehr engagiert in ihren Berufen arbeiten, mit engem Kontakt zu Menschen. Sie ist in einer inklusiv arbeitenden Kita in Frankfurt beschäftigt. Dort sind zurzeit viele Kinder von Intensivpflegerinnen und Ärztinnen, die Covid-19-Patienten betreuen oder infizierte Kolleginnen haben. Jeder ruft nach Betreuung, sagt sie. Es kommen immer mehr Kinder, aber niemand sagt uns, wie wir uns schützen können. Anders als Lehrerinnen haben wir von Anfang an Körperkontakt zu den Kindern, können und wollen ihn auch nicht vermeiden. Ein stark beeinträchtigtes Kind zu sagt sie, muss auf den Arm genommen werden, ein Krippenkind ebenso, und man kann den meisten Kindern auch nicht mit Maske begegnen. Wir halten alle Regeln ein, von Abstand bis Niesetikette, Desinfektion und so weiter und so fort. Was können Sie uns noch empfehlen?
Diese Frage, das ist eine, die trifft in den Kern eines der großen Probleme, was wir momentan haben. Und zwar, wenn ich da noch mit dazu nehmen würde, die Situation am anderen Ende des Lebens, nämlich in den Alten- und Pflegeheimen. Ganz kleine Kinder und auch gerade in diesem Falle dann eventuell auch Kinder, die behindert sind, die irgendeine Beeinträchtigung haben, und alte Menschen brauchen diese Nähe. Und darin jetzt den Infektionsschutz und unsere Konzepte, wie wir mit diesen Menschen umgehen, auch so dieses Nähebedürfnis, das zusammenzubringen, ist wahnsinnig schwierig. Und was ich aber da selber gelernt habe, ich war zum Beispiel dieser Tage mit einer Grundschullehrerin dann bei einer Veranstaltung zusammen, und die hat dort auch davon berichtet, wie sie das jetzt in pädagogische Konzepte einbaut. Diese Frau Glock und ihre Kolleginnen und Kollegen müssen zusammen mit unseren Fachleuten im Gesundheitsamt sich zusammensetzen und dafür Konzepte entwickeln. Und ich weiß, diese Mitarbeitenden aus dem Gesundheitsamt sind auch von morgens bis abends jetzt mit diesen verschiedenen Berufsgruppen dabei, solche angepassten Lösungen auch zu entwickeln. Aber das ist natürlich, so sage ich, in einer normalen Grundschule vielleicht noch ein Stückchen einfacher als in einer solchen inklusiven Gruppe. Wir haben traditionelle Hygieneregeln für alle diese Bereiche. Aber das merken wir, das reicht nicht aus. Und jetzt muss man sowas wirklich nochmal neu durchbuchstabieren und auch gucken. Also ich persönlich mache die Erfahrung manchmal, man wird derzeit mehr mit den Augen sprechen müssen oder vielleicht insgesamt schauen müssen, wie kann ich diese Nähe anders ausdrücken als durch die körperliche Nähe.
Ina Herbrand wohnt in Frankfurt im Westend. Sie ist 75 Jahre alt und schreibt uns, dass das Haus, in dem sie seit 40 Jahren wohnt, jetzt verkauft werden soll. Sie ist Risikopatientin mit Vorerkrankungen und in Quarantäne. Frau Herbrand schreibt uns, der Immobilienmakler will mit Interessenten in meine Wohnung. Ich habe ihm 20 Bilder von meiner Wohnung geschickt und ihn gebeten, die Wohnung unter mir mit dem gleichen Grundriss zu besichtigen. Er besteht aber auf einer Besichtigung meiner Wohnung. Darf er das oder darf er nur allein kommen? Was sagen Sie dazu?
Frau Herbrand trifft es doppelt. Das ist wirklich eine absolut unmögliche Situation. Und jetzt, wo ich das höre, das kann ich gut verstehen, dass Sie auch da ein Stückchen, ja sagen wir jetzt, Hilfe suchen, sich auch an den HR und an die Öffentlichkeit wendet. Zum einen, wenn jemand in Quarantäne ist, dann gibt es dazu eine ganz klare Regel vom Gesundheitsamt. Und das wird sie dann auch gesagt bekommen haben, nämlich, dass sie keinen Besuch bekommen soll. Und dann ist es ganz einfach, wenn sie diese Aussage vom Gesundheitsamt oder von ihrem Hausarzt bekommen hat, dann zeigt sie diesen Wisch und sagt, ich darf keinen Besuch bekommen, und dann geht das vor. Das Infektionsschutzgesetz geht momentan bei all diesen Themen vor. Jetzt weiß ich aber nicht, wie dieser konkrete Einzelfall ist. Deswegen kann ich dazu natürlich nicht eine sehr dann differenzierte Aussage treffen. Aber es gibt dann, sagen wir, sie ist wieder aus der Quarantäne raus. Und dann gilt aber natürlich trotzdem, dass, weil sie auch eine potenziell sehr betroffene Frau davon ist, und dann gilt das, dass sie darauf bestehen muss, dass mindestens diese 1,5 Meter Platz dann da sind, und dann kommt es auf die Situation in der Wohnung an. Aber man kann ja andersrum sich auch vorstellen, wenn dort jetzt ein Handwerker käme, den müsste man ja auch in die Wohnung lassen, also wenn sie jetzt nicht mehr in Quarantäne wäre. Und dann würde man sagen, okay, dann arrangiert man sich in der Wohnung so, dass dann trotzdem man mit den notwendigen Schutzabständen unterwegs sein kann. Aber Frau Herbrand, das ist wirklich, da kommt zu der einen Angst jetzt die andere noch dazu. Und ich hoffe, dass sie da auch gute Menschen an ihrer Seite hat. Und was die Wohnungsfragen angeht, wenden Sie sich an unser Wohnungsamt. Das hilft Ihnen in solchen Situationen dann auch immer noch mal, was diese potenzielle Bedrohung der eigenen Wohnung angeht.
Ganz praktischer Tipp also für Frau Herbrand. Eine Frage unseres Hörers Andreas Schwerin. Und er spricht einen Punkt an, der doch viele Menschen umtreibt und vor allem in sozialen Netzwerken diskutiert wird. Er sagt, selbst wenn wir jetzt 5.000 bis 6.000 Tote in Deutschland wegen Corona haben, stehen dem immer noch 20.000 Grippetote entgegen. Noch nie gab es Ausgangsverbot und Mundschutzpflicht bei 20.000 Grippetoten. Kann es sein, dass das Ganze bewusst alles hochgepusht und übertrieben wird? Der wirtschaftliche Schaden ist immens, vor allem für die Gastronomie. Die Schwachen sterben und den Starken wird wieder geholfen. Immer mehr in seinem Bekanntenkreis, so sagt er, werden extrem misstrauisch. Was können Sie darauf antworten?
Also es gibt einen ganz grundlegenden Unterschied zwischen Grippe und Corona. Nämlich gegen Grippe gibt es eine Schutzimpfung. Und jeder, der Sorge hat, und das trifft ja dann auch dieselben Menschen, ein 75-Jähriger, ein 80-Jähriger, jemand mit Vorerkrankungen, der sollte auch keine Grippe bekommen, weil er daran auch sterben kann. Aber der kann sich Grippeschutz impfen lassen, der soll es, sogar wird jeden Winter dran erinnert, hoffentlich auch vom Hausarzt. Aber viele haben das tatsächlich nicht gemacht. Dasselbe gilt übrigens für die Pneumokokkenschutzimpfung. Also viele alte Menschen sterben zum Beispiel an einer Lungenentzündung. Und da kann man sich heute ganz hervorragend Schutz impfen lassen. Ich würde an dem Punkt außerdem auch dagegen halten, das geht ja manchmal zusammen mit diesem Thema, wir lassen jetzt einfach die Infektion durchlaufen und dann sterben halt einige Menschen. Wenn ich dort die Bilder sehe aus Norditalien oder aus Spanien oder aus New York, dann ist diese Haltung, kann ich so nicht einnehmen. Das sage ich klipp und klar. Und deswegen müssen wir jetzt effektive Maßnahmen tatsächlich ergreifen, bis wir auch bei Corona eine Schutzimpfung haben. Das wird noch etwas dauern. Und in dieser Zwischenzeit müssen wir so eine Mischung aus verschiedenen Hygienemaßnahmen ergreifen, damit es nicht solche Zustände gibt, wie wir sie jetzt alle aus dem Fernsehen kennen. Und darin hat auch die Alltagsmaske ihren ganz elementaren Wert, wenn alle sie auch tatsächlich gebrauchen. Und deswegen sprechen Sie die Leute an, nehmen Sie es ernst und lassen Sie sich jetzt nicht von dem schönen Wetter draußen verführen darin, dass Sie denken, ach ja, ist doch alles wieder in Ordnung. Nein, nichts ist in Ordnung.